islamophob und stolz darauf. Das ist die Parole der Internetseite Politically Incorrect, kurz PI. Ein Webblog, auf dessen Seite PI News Artikel, Termine, Plakate und Filme für Islamfeinde bereitgestellt werden. 2004 wurde der Blog von dem Sportlehrer Stefan Herre aus Bergisch Gladbach gegründet. Heute gilt er als einer der wichtigsten Vernetzungsmedien für die wachsende Gemeinde der Islamfeinde im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen nun mit Jasmin Schumann. Sie promoviert am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin zu antimuslimischem Rassismus. Guten Morgen, Frau Schumann.
Ja, guten Morgen.
PE ist, wie erwähnt, ein zentrales Medium des Islamhasses in Deutschland. Wie bedeutend ist es aber tatsächlich für die Szene an sich?
Also generell ist erstmal zu sagen, dass das Internet als Medium für solche Phänomene sehr bedeutend ist, weil das Internet, was ja gemeinhin als ein besonders demokratisches Kommunikationsmedium gilt, weil eben ja sozusagen User da ganz ungefiltert quasi ihre Meinung kundtun können zu allen möglichen Themen. Diese Rahmenbedingungen bringen es mit sich, dass zu allen möglichen Themen eben auch viel zugespitzter im Internet diskutiert wird. Und das ist also auch im Hinblick auf das Thema Islam der Fall. Das heißt, durch die Anonymität, die gegeben ist, radikalisieren sich bestimmte Diskurse, wie wir das nennen. Und man kann also im Internet wirklich Webseiten finden, wo man von einem ja geschlossen islamfeindlichen Weltbild dann zum Teil auch sprechen kann. Und für Politically Incorrect ist das beispielsweise der Fall.
Political Incorrect ist eine Seite. Gibt es denn weitere, die eine ähnliche Bedeutung besitzen?
Also international gibt es sehr viele Seiten. Für das deutschsprachige Internet würde ich Politically Incorrect als die wichtigste Seite einstufen. Das sieht man einfach daran, dass viele andere kleinere Seiten mit weniger Zugriffszahlen Artikel von PI dann eben, wie das abgekürzt heißt, kopieren und verlinken. Das heißt, Politically Incorrect ist schon so die wichtigste Plattform. Einfach auch, das zeigt sich an den Zugriffszahlen. Man muss jetzt allerdings sagen, also die Besucherzahlen sind mittlerweile nach eigenen Angaben von PI bis zu 70.000 Besucher am Tag. Und da muss man jetzt allerdings natürlich dann auch differenzieren. Es heißt noch nicht, dass jeder, der darauf klickt, auch Sympathisant der Thesen sein muss. Aber es zeigt einfach die Wichtigkeit des Blogs im Sinne von hoher Präsenz, was die Userzahlen angeht.
Auf Politically Incorrect finden sich Artikel, ausgedehnte Kommentare, sogar T-Shirts können auf der Seite erworben werden. Wie wird der Blog eigentlich betrieben?
Also so wie sich das darstellt, ist das, ja, man kann sagen, so eine Art Redaktionsteam, nennen wir das mal. Also das heißt, es gibt Artikel, die von einer Redaktion eingestellt werden. Wie viele Leute das jetzt fest sind, kann ich nicht im Einzelnen sagen. Sie hatten ja vorhin den Gründer erwähnt, der ist also lange nicht mehr der alleinige Betreiber dieser Seite, sondern da gibt es also viele, die da zuarbeiten. Und als eine sozusagen Form der Zuarbeit nennt PI das ihre Mitarbeiter sogenannte Spürnasen, die also das Internet dann durchforsten nach irgendwelchen Meldungen, Artikeln, die relevant sein könnten und die dann da gepostet und kommentiert werden. Und dann gibt es eben, dann werden die Kommentarforen geöffnet und die, kann man sagen, sind dann das Herzstück der Seite. Also da tragen sich dann eben pro Artikel, weiß ich nicht, wenn am Tag so im Schnitt vielleicht 10 Artikel gepostet werden, dann tragen sich dann also zwischen je nach Thema jetzt 100 bis auch zu 200 Kommentatoren unter so einem Artikel ein. Vielfach vielleicht auch Leute, die da sozusagen mehrfach kommentieren. Aber auf jeden Fall ist das sozusagen so eine Art Zweiteilung. Das heißt, es gibt redaktionelle Artikel und dann eben die Kommentierung. Und wie gesagt, so eine Art Zuarbeit von allen möglichen Leuten, die auf Artikel hinweisen oder beispielsweise die Regionalpresse auswerten nach irgendwelchen Vorfällen, wo Muslime, also Fehlverhalten vermeintlicher Muslime irgendwie dokumentiert ist, also irgendwelche Polizeiberichte und so weiter und so fort. Und da reicht es dann eben oft, dass entweder der Name Auskunft gibt auf einen vermeintlich muslimischen Hintergrund oder manchmal, wenn zum Beispiel auch gar nicht erwähnt wird, sagen wir mal jetzt, es ist eine Straftat, ein Artikel über irgendeine Straftat in irgendeiner Regionalpresse und da gibt es keine Erwähnung zum ethnischen Hintergrund des Täters, dann reicht das manchmal auch für die Vermutung von Seiten PIs, dass da also unterschlagen wird, dass das doch wahrscheinlich sehr mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Tat eines Muslims ist, die hier der Öffentlichkeit vorenthalten wird. Und dann wird so ein Artikel gepostet und das ist sozusagen ganz interessant, dann werden also unter solchen Artikeln oftmals E-Mail-Adressen veröffentlicht. E-Mail-Adressen beispielsweise von Politikern, deren zu freundliches, zu nachgiebiges Verhalten gegenüber Muslimen angeprangert wird. Oder wenn es eine Talkshow gegeben hat, die dann da kommentiert und beschrieben wird auf PI und dann haben sich irgendwelche Talkshow-Gäste nicht im Sinne von PI geäußert, dann werden deren E-Mail-Adressen gepostet und dann darf die Person damit rechnen, von PI-Usern mit beschimpfenden, beleidigenden Mails überflutet zu werden. Und auch wenn zum Beispiel nur ein Zeitungsartikel gepostet wird, beispielsweise ein Artikel aus der Taz, dann kann man auch sicher sein, dass kurze Zeit nach diesem Posting im Online-Kommentarbereich dieser Zeitung sich Kommentare mit entsprechender Stoßrichtung häufen. Das heißt, PI-User verabreden sich dann mehr oder weniger zur Kommentierung solcher Artikel. Das heißt, überall, wo das Thema Islam, Muslime irgendwie verhandelt wird, wollen sie oder versuchen sie, das Meinungsbild eben entsprechend zu ihren Gunsten zu beeinflussen und sozusagen mit islamfeindlichen und muslimfeindlichen Thesen eben sehr stark präsent zu sein.
Das heißt, man könnte sagen, die Aufgabe von PI in der Szene ist durchaus, den Diskurs im Internet an sich zu reißen oder wesentlich zu beeinflussen.
Auf jeden Fall und auch zu mobilisieren, ne? Also das heißt, ich bin mir sehr sicher, dass beispielsweise die E-Mails, die im Willy-Brandt-Haus nach der Buchpräsentation von Sarrazin eingingen, die E-Mail-Flut, das waren nicht alles nur SPD-Mitglieder, die da irgendwie sich geäußert haben, sondern da ist zum Beispiel mobilisiert worden oder auch der Präsident Christian Wulff, der dann also in seinem Online-Gästebuch 2000 Einträge hatte. Also da bin ich mir auch sicher, dass zu einem großen Teil eben Leute, die so mobilisiert werden über solche Seiten, da eben hinschreiben. Das sieht man dann daran beispielsweise, das beschreiben dann zum Beispiel muslimische Verbände, die also auch E-Mails von solchen Usern kriegen, dass die voneinander abschreiben. Das sieht man, das sind also sozusagen mehr oder weniger zum Teil wortgleiche Mails, die dann kommen, Beschimpfung, weiß was ich, irgendwelche Tiraden und das heißt, es gibt so eine Art Mobilisierungseffekt.
PI ist so etwas wie ein Leitmedium der islamkritischen oder islamfeindlichen, ja vielmehr, Szene im Internet. Gibt es sozusagen auch besonders große Austauschaktivitäten zwischen PI und anderen Seiten? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Es gibt natürlich starke Verlinkungen, aufeinander Bezugnahmen. Es gibt zum Teil aber auch, also beispielsweise die rechtspopulistische Szene, die jetzt also auch sozusagen außerhalb des Internets aktiv ist, also so eine Gruppierung wie Pro Köln beispielsweise, die also ein Video produziert hat und im Abspann können Sie dann lesen, dass das eben produziert wurde mit Unterstützung oder mit Hilfe von Politically Incorrect, was auch immer das dann heißt, aber wo es also klar ist, es gibt eine Vernetzung eben auch zu solchen rechtspopulistischen Gruppierungen oder eben zu so Vereinigungen wie Pax Europa. Wenn Sie dann auf deren Seiten gehen, dann sehen Sie halt eben die PI-News werden dann da eben genauso gepostet. Also das heißt, es gibt eine sehr starke, wahrscheinlich auch personelle und aber eben auch virtuelle Vernetzung.
Sie haben Pax Europa erwähnt. Der Vorsitzende der Berliner Sektion dieser islamfeindlichen Bürgerbewegung ist René Stadtgewitz, der vor kurzem von sich reden machte, weil er aus der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ausgeschlossen wurde, nachdem er gemeinsam mit dem Gründer von Politically Incorrect, Stefan Herre, Gerd Wilders nach Berlin eingeladen hat. Zurzeit gründet er außerdem nach dem Vorbild von Gerd Wilders eine deutsche islamkritische Partei, die er Die Freiheit nennt. Ist diese Verbindung zwischen dem Ex-CDU-Mitglied René Stadtgewitz und dem Politically Incorrect-Gründer Steffen Herre nur ein besonders abstruses Beispiel, wie sich radikal islamfeindliche Zirkel mit bürgerlichen Politikerinnen vernetzen? Oder scheint das insgesamt eine Tendenz zu sein, die man in letzter Zeit beobachten kann?
Naja, also sagen wir mal so, René Stadtgewitz ist ja aus der CDU ausgetreten und ich meine, der rechte Rand der CDU, ja, diese rechtspopulistischen Gruppierungen, das sagt man ja auch oder das weiß man ja auch aus der Rechtsextremismusforschung, sind so eine Art Scharnierstelle zwischen eben einem bürgerlichen politischen Spektrum bis hin dann eben ja weiter nach rechts. Also ich denke, was auch falsch ist, ist zu glauben, dass diese Internet-Community jetzt nur aus reinen Spinnern besteht, ja, sozusagen Leute, die irgendwie, also das ist sicherlich auch der Fall, dass da Leute, die sehr viel Zeit haben, sehr passioniert da irgendwie und sehr obsessiv sich da also sozusagen im Internet austoben, aber es sind eben, so wie Sie es genannt haben, keine sozusagen sozialen oder nicht alleine soziale Randfiguren, sondern Sie haben René Stadtgewitz erwähnt, es gibt auch einen anderen, ein ehemaliger CSU-Pressesprecher aus München, der Herr Stürzenberger, der also mit dem Pseudonym Byzanz schon lange auch offen mit seinem bürgerlichen Klarnamen eben auf Politically Incorrect schreibt als Autor und auch zu Pax Europa, also Mitglied von Pax Europa ist im Landesverband München. Das heißt, sie haben da personelle Überschneidungen und das sind jetzt also mit nicht nur sozusagen irgendwelche Leute, die so gar nicht in der Gesellschaft verankert sind. Es ist auf jeden Fall ein radikalerer, sehr geschlossen, auch islamfeindlicher Diskurs, da zum Beispiel der sehr stark von Verschwörungstheorien und Topoi geprägt ist. So etwas finden sie natürlich in den etablierten Medien dieser Form nicht. Da gibt es eher dann einzelne Versatzstücke vielleicht dieses Diskurses, aber das ist ja auch genau der Anspruch von Politically Incorrect, dass sie eben eine Art Gegenstück zu den öffentlichen Medien, die sie ja für unterwandert halten, von Muslimen irgendwie insgeheim gesteuert und Muslimen viel zu unterwürfig und im vorauseilenden Gehorsam oder eben Politiker, die da sozusagen mehr oder weniger als heimliche Konvertiten gebrandmarkt werden, linke Politikerinnen und Politiker, wenn, weiß ich nicht, Claudia Roth wird dann eben als Claudia Fatima Roth beschrieben oder so. Das heißt, es gibt sehr stark eben diese Verschwörungstopper, die finden Sie so nicht im öffentlichen medialen Diskurs, aber es gibt halt eben andere Elemente, die anschlussfähig sind, ja, oder wo man sagt, bestimmte eben Elemente dieses islamfeindlichen Diskurses finden Sie dann natürlich eben auch im breiteren Spektrum wieder und so etwas, was Thilo Sarrazin also unter Art, so eine Art demografischer Kampf der Muslime, diese massenhafte Vermehrung von Muslimen, die Sie bei Thilo Sarrazin finden, die sind natürlich Dauerthema auf so islamfeindlichen Seiten, wo das dann als so eine Art Geburten-Dschihad bezeichnet wird, also sozusagen die intentionale Vermehrung zur Schwächung hier der sozusagen autochthonen Bevölkerung. Und solche Ideen mehr.
Der Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Beispiel stuft BI nicht als explizit rechtsextrem ein. Sie seien schließlich pro-israelisch und pro-amerikanisch und würden sich auch zur Verfassung bekennen. Stimmt diese Einschätzung?
Naja, also ich meine, das ist also eine mehr als naive, würde ich sagen, Einschätzung. Also auch Pro-Köln hat beim Anti-Islamisierungskongress in Köln das als eine Strategie für sich entdeckt, Israel-Fahnen mit sich zu führen. Und wir wissen, dass Personal von Pro-Köln sozusagen politische Biografien in eben eindeutig rechtsextremistischen Organisationen vorzuweisen hat. Das heißt, diese Strategie zur Abwehr eben des Rassismusvorwurfs oder eben des Rechtsextremismusvorwurfs, sich sozusagen plakativ positiv auf Juden und Israel zu beziehen, ist also eine politische Strategie. Wenn man das ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, dann sieht man also auch, dass es plakative Philosemitismus, wenn man an dem ein bisschen kratzt, also sagen wir mal jemand wie der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Stefan Kramer, der also dessen Verhalten von PI regelmäßig skandalisiert wird, weil er eben nicht den Vorstellungen und Wünschen von PI entspricht, wird dann natürlich auch mit antisemitischen Untertönen zum Teil eben angegangen und andere Jüdinnen und Juden, wie PI sich sozusagen das vorstellt, verhalten ebenfalls. Also das heißt, es gibt eine Instrumentalisierung des Themas Israel und Juden, um diesen Rechtsextremismus und Rassismusvorwurf abzuwehren. Ich meine, ab wann eine Vereinigung oder eine Gruppierung als rechtsextrem einzustufen ist, da gibt es schon noch ein paar Elemente. Einige treffen bei PI eben tatsächlich nicht zu, aber das ist ja eben genau das Interessante, dass Rassismus eben wandlungsfähig ist und die politische Rechte eben ja sich auch immer wieder modernisiert und auch anpasst in der Argumentation. Da wird eben dieser Philosemitismus als eine Strategie gewählt, aber eben auch zum Beispiel die Strategie, also es gibt so offen rassistische Beiträge auf PI, in dem, also das, was ich vorhin beschrieben habe, alleine eben, dass Leute irgendwo, gibt es irgendeinen Überfall oder einen Raubüberfall oder was auch immer. Und da werden auf PI dann Fotos, wenn es zum Beispiel Fahndungsfotos gibt oder so, eingestellt. Und dann sieht derjenige eben, also heißt dann vielleicht mit Vornamen Mohammed, und dann ist das sozusagen die Tat eines Muslims, völlig unabhängig davon, was, also sozusagen über das Äußere wird sozusagen auf Kultur, auf Religion geschlossen, und diese Kultur und Religion werden dann als Erklärungsmuster für die Schlechtigkeit dieser Person herangezogen. Ja, also die Kriminalität erklärt sich dann aus der Gruppenzugehörigkeit. Und das ist sozusagen eine rassistische Zuschreibungsweise, und dieser Rassismus wird halt eben irgendwie getarnt, indem gesagt wird, wir haben ja nicht gegen alle Ausländer etwas oder nicht gegen alle Migranten, sondern da wird dann so eine Art Hierarchisierung von Migrantengruppen aufgemacht. Aber wenn Sie dann eben doch ab und zu mal Artikel da lesen, wenn es zum Beispiel um Roma geht oder auch Kommentare über Roma, dann sehen Sie, Antiziganismus ist präsent, es wird sozusagen nicht als Thema entfaltet und ausgebreitet, aber diese scheinbare Hierarchisierung in scheinbar erwünschte und unerwünschte Migranten, also das halte ich alles für sozusagen Anpassung in der Argumentation, die aber letztendlich nicht überdecken können, dass es sich um eine offen rassistische Argumentationsweise handelt, die auf PI dominiert.
Neben dem Feigenblatt, dass man Muslime bezichtigt, sie seien homophob und man würde selber die Verfassung nur gegen sie schützen, was ja eine, wie Sie gesagt haben, moderne rassistische Argumentation ist, macht ja einen zweiten Aspekt modernen Rassismus aus, dass man Ausländer weniger als rückständig unterlegen stigmatisiert, das teilweise auch, sondern eben sozusagen, dass sie die Gesellschaft durchsetzen. Ist das eine Tendenz, die man insgesamt beobachten kann, oder trifft das auf PI insbesondere zu?
Also das ist eigentlich keine klassisch rassistische Argumentation. Also es ist natürlich rassistisch, aber nicht im Sinne von einer Modernisierung des Rassismus, sondern das ist eigentlich eine klassisch antisemitische Argumentationsweise. Und das ist also auch da, wo man also sozusagen starke Parallelen in dem islamfeindlichen Diskurs, der sozusagen im Internet eben auf PI und auf anderen Seiten mit dieser Verschwörung, mit diesem Zersetzungsgedanken, ja, also Muslime, die muslimische Minderheiten in Europa als eine Art fünfte Kolonne, die von innen dann an der Zersetzung der Gesellschaften arbeiten, das sind eigentlich klassisch antisemitische Stereotype, die hier also auf die Gruppe der Muslime übertragen wird.
Wie kommt dieser Paradigmenwechsel, oder ist es gar kein Paradigmenwechsel?
Es ist kein Paradigmenwechsel, weil beides nebeneinander existiert. Also die Vorstellung von muslimischer Rückständigkeit und Unterlegenheit, kulturellen Unterlegenheit, existiert parallel zu diesem Bedrohungstopos. Das heißt, es gibt so eine Verknüpfung, aber kein Paradigmenwechsel in dem Sinne, dass das andere nicht mehr existieren würde. Das ist im Gegenteil genauso omnipräsent. Es ist halt eben noch zusätzlich durchsetzt jetzt mit solchen Verschwörungstheorien. Aber ein anderer Aspekt, den Sie angesprochen haben, ist, denke ich, wichtig, auch für einen allgemeineren antimuslimischen Rassismus und islamfeindlichen Diskurs, dass er nämlich versucht, an emanzipative Diskurse anzuknüpfen. Ja, also an eben Frauenrechte, an feministische Diskurse, an die Homophobie der Muslime sozusagen herausgreift als Argument. Wenn Sie dann aber mal gucken, wie tatsächlich auf PI sich über homosexuelle Politiker, die dann eben auch als Angriffsziel, wie beispielsweise Klaus Wowereit, der regierende Bürgermeister von Berlin, der dann da als Multikulti-Schwuchtel, Entschuldigung, dass ich das jetzt wiederhole, aber tituliert wird, oder jemand wie Volker Beck, was für Aggressionen sich da ergießen, die also sehr klar auch homophob argumentieren, dann ist völlig klar, die sozusagen der Fingerzeig auf die Muslime in dieser Hinsicht, das ist auch eine Instrumentalisierung quasi dieser Themen, dass also gesagt wird, die Homophobie der Muslime und die der Sexismus der Muslime, also wie zum Teil auch, was für ein Frauenbild auch auf PI zum Teil vorherrscht. Also das sind einfach vorgeschobene, wenn man so will, Argumentationsweisen. Interessanterweise muss man sagen, dass das jetzt nichts ist, was sich nur auf PI beschränken lässt. Es gab Untersuchungen des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Andreas Zick hatte also in 8 Staaten der EU eine Umfrage gemacht und da konnte also gezeigt werden, dass es ein sehr hoher Prozentsatz von Menschen zum Beispiel sagt oder zustimmt der These, die muslimischen Ansichten über Frauen widersprechen unseren Werten. Das war also über 70%, 76% oder so stimmten dieser These zu. Und aus demselben Sample der Befragten waren dann aber über 50%, ich glaube es waren 52%, der Meinung, Frauen sollten sich stärker auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter wieder besinnen. Ja, also da kann man dann sehen, wie vorgeschoben diese Argumentationen zum Teil sind. Es ist auch eine Art von Externalisierung des eigenen Sexismus, der eigenen Homophobie. Die wird dann jetzt an Muslime delegiert. Das sozusagen die Probleme existieren dann eben nur bei Muslimen und das wird dann also vorgeschoben. Also um sozusagen rationaler zu machen, wir lehnen sie ab, weil sie sexistisch, homophob, antisemitisch und was noch alles sind. Und ja, und damit verschleiert man eben auch den eigenen Sexismus, die eigene Homophobie und den eigenen Antisemitismus. Und das ist auf PI beispielsweise also sehr, sehr ausgeprägt.
Sagt Jasmin Schomann vom Zentrum für Antisemitismusforschung aus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schomann.
Ich danke Ihnen auch. Wiederhören.